Ja, freut mich, heute hier zu sein bei diesem tollen Wetter, dass ich predigen darf. Der Christoph hat schon erwähnt, was das Thema ist. Es geht um unsere Vision. Es ist jetzt knapp 2 Jahre her, wo dieser Prozess entstanden ist. Letztes Jahr haben wir die dann beschlossen. Wir haben die in der Zwischenzeit in Gemeindeforen besprochen. Und genau auf dem Flyer stand heute auch Träume und Visionen. Was bedeutet die Vision für uns? Wozu brauchen wir sie? Und wir wollen nicht, dass diese Vision einfach abstrakte Worte sind, die wir irgendwo hinhängen, die wir vielleicht auf den Kärtchen verteilen, sondern wir möchten als Gemeindeleitung euch mitnehmen in die Tiefe, was dahinter steckt, was Gott für uns zu sagen hat, für uns vor Ort hier an der Gemeinde. Und genau deswegen wird es die Predigtreihe geben. Und ich habe heute die Aufgabe, erstmal einen groben Überblick über diese Punkte zu geben. Und das werde ich mit Hilfe des Kolossersbriefs versuchen, euch einen Überblick zu geben. Der Christoph hat ja auch schon einige Passagen darüber vorgelesen. Und der Kolosserbrief wurde geschrieben von Paulus an die Kolosser, genau. Und Paulus hat die Gemeinde aber eigentlich gar nicht gegründet. Also er war da nie vor Ort gewesen, sondern es hat ein Jünger von Paulus, Epaphras, hat die gegründet. Und in der Gemeinde gab es Probleme. Und das lag damit zusammen, dass zum einen in der Gemeinde Griechen waren und die waren sehr philosophisch geprägt. Und auf der anderen Seite gab es Judenchristen und die waren noch sehr gesetzlich geprägt. Und er wusste sich da nicht zu helfen, ist nach Rom gereist, hat Paulus das erzählt. Paulus war zu dieser Zeit im Gefängnis, weil er das Evangelium verkündet hatte. Und dann hat Paulus eben durch den Heiligen Geist diesen Brief geschrieben. Und ich finde es eigentlich spannend, weil das, was der Zustand der Gemeinde, finden wir eigentlich auch heute noch in Gemeinden. Zum einen haben wir die Griechen und die hatten damals mehrere Götter und zum Teil war halt dann Jesus einer von diesen Göttern, die sie angebetet haben. Und auf der anderen Seite waren es eben die Juden, die gemeint haben, man muss auch das Gesetz erfüllen, um Gott zu gefallen und man muss sich beschneiden lassen und eben diese jüdischen Traditionen einhalten. Und Paulus setzt sich da dagegen ein. Und heute ist vielleicht nicht so, dass wir jetzt Aphrodite noch anbeten und Jesus daneben haben. Aber wir haben doch andere Götter neben uns. Ob die jetzt Arbeit heißen, ob die andere Verpflichtungen, andere Bindungen, die uns abhalten, Jesus an erste Stelle zu setzen. Genau. Und ich weiß jetzt, ihr habt zum Teil ja die Vision bekommen. Das sind ein paar Ausdrücke. Mal gucken, ich weiß jetzt nicht, wer eine Karte hat, ob ihr die zusammenbekommt aus dem Stegreif. Wir haben uns ja eigentlich schon relativ lang damit beschäftigt. Also müsste das ja jedenfalls aus der Gemeinde wie aus der Pistole geschossen kommen. Ja. Genau, also ihm zu Ehre ist der erste Punkt, der steht oben. Und die Frage ist, wer ist ihm? Ich weiß noch, in dem Prozess, wo wir das entwickelt haben, gab es auch die Überzeugung, dass unbedingt da ein Name stehen muss, wer dieser ihm ist. Und um ihm geht's. Und wem zu Ehre? Warum sollen wir ihn ehren? Was ehrt ihn? Das sind Fragen, die uns beschäftigen werden in der nächsten Predigt. Aber wo ich auch heute schon einen kurzen Überblick geben will. Christoph hat es vorgelesen, es geht bei ihm um Christus. Das ist im Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne, Gewalten, Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und ist alles und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Hier lesen wir, er ist das Haupt des Leibes. Und darum geht es in der Gemeinde. Unser Haupt ist Jesus Christus. Und bei der Gemeinde in Kolossea war eben das Problem, dass die zum Teil die Griechen, aber auch die Juden eben nicht mehr diese Verbindung zum Haupt verloren hatten. Sie haben Gott nicht mehr an erste Stelle gestellt, Jesus, der sie frei gemacht hat, sondern sie haben ja ihre eigenen Philosophien und ihre eigenen Theologien entwickelt, die aber eigentlich nichts mehr damit zu tun hatten, was Jesus verkündet hatte. Und das ist auch unsere Aufgabe als Gemeinde, dass wir da aufpassen, was wir verkündigen, was wir glauben. Und auch das hat der Christoph vorgelesen, dass wir aufpassen sollen, dass uns niemand einfange mit Philosophie und leerem Trug und dass wir unsere eigenen Lehre machen von Menschen. Genau. Und da kommen wir auch schon zu diesem zweiten Wort, das hier steht. Das steht gemeinsam. Was macht diese Gemeinschaft aus? Um wen geht es in der Gemeinschaft? Wie kommen wir in diese Gemeinschaft hinein? Wo müssen wir Mitglied werden oder was müssen wir ja bezahlen? Geht es um die Gemeinschaft hier in Holzhausen oder was ist damit gemeint? Also grundsätzlich haben wir die Vision ja als FEG Holzhausen entwickelt, aber da bleibt die Vision nicht stehen. Gemeint sind eigentlich alle Christen auf der Welt, die Jesus Christus angenommen haben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den Paulus dann auch beschreibt, wie man quasi Mitglied in diese Versammlung wird. Und er schreibt, wie ihr nun den Herrn Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben und aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und er hat uns vergeben alle Sünde. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Und er hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst uns nun von niemand ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegpreis von niemandem nehmen. Dieser Schuldbrief entstand durch das Gesetz, das die Juden hatten. Und die Juden hatten da eine relativ große Erkenntnis, die uns heute sicherlich in dieser Tiefe fehlt, was alles falsch ist. Paulus macht das in dem Brief eigentlich ganz gut. Er hat in den ersten zwei Kapiteln geht es rein um die Lehre und im Kapitel 3 und 4 geht es dann in die Praxis. Und das ist eigentlich auch so, wie wir Predigten oder geistliche Unterredungen gestalten sollten, dass wir erst auf das hören, was Gott zu uns sagt und daraus dann die Lebenspraxis uns ableiten. Heute ist es zum Teil leider oft anders, dass man sich irgendein Trendthema aussucht und dann daraufhin krampfhaft versucht, Bibelstellen hineinzumünzen. Der Christoph hat das auch in den letzten Predigten schon gesagt, wo es darum geht, dass nicht Gott allein, sondern dass es egal ist, mit welchen Gemeinschaften man zusammen betet. Oder er hat auch verschiedene andere Themen da noch angeschnitten. Aber das Wohlstandsevangelium, das sind alles Lehren, wo man quasi das sich raussucht, was einem gut tut. Und das ist nicht der Weg, wie wir verwurzelt in ihm sein können, sondern das Fundament, das wir haben, worauf wir uns beziehen können, ist eigentlich sein Wort, das ist die Bibel. Und alles, was dem eigentlich widerspricht, können wir jedenfalls nicht ohne weiteres glauben. Das ist dann einfach wieder eine menschliche Philosophie oder Lehre. Und Wir brauchen das Gesetz, um zu erkennen, dass wir Sünder sind. Und wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir eigentlich den Tod verdient haben, dann stecken wir erstmal in einer Sackgasse und kommen da nicht raus, weil es ist keinem Menschen möglich, dieses Gesetz einzuhalten und zu heilig zu sein, um zu Gott zu kommen. Und das meint Paulus, dass Jesus diesen Schuldbrief getilgt hat. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Und wenn wir das glauben, dann haben wir quasi unseren alten Menschen auch ans Kreuz gebracht und sind dem eigentlich tot. Und das ist auch dieses Geheimnis, wovon Paulus redet, Christus in euch und wir in Christus. Das ist immer so eine Doppeldeutigkeit, die immer erstmal schwierig ist zu begreifen. Aber es gibt ein kleines Bild dazu. Wenn wir in Christus sind, kann man sich einen Eimer vorstellen, der quasi im Ozean steht. Und in diesem Eimer ist aber auch der Ozean. Also durch das, dass wir in Jesus sind, lebt er in uns und will uns quasi den Weg richtig zeigen. Und das wiederum ist der nächste Punkt in der Vision, an sein Herz. Was soll das bedeuten? Da soll es eigentlich darum gehen, dass wir nah an Jesus Herz sind, nah an dem Herzschlag Gottes, dass wir das tun, was ihm gefällt. Das ist wieder die Rückkopplung, was ihm Ehre macht. Ehre macht Gott das, wenn wir so leben, wie es ihm gefällt. Und dazu werde ich gleich auch noch eine Bibelstelle dann zitieren. Wir machen das hier, also diesen Gottesdienst, nicht um unserer Ehre willen, dass wir hier vorne stehen und uns toll fühlen, dass wir Leuten was sagen können. Oder wir stehen sonntagmorgens nicht auf und machen hier die Technik, weil es halt schön ist, aufzustehen. Oder die Musik machen wir nicht, weil wir einfach mal hier ein bisschen rockige Musik wollen und ein bisschen abfeiern, sondern wir kommen hier zusammen in dieser Gemeinschaft, um Gott zu ehren. Und das ist unsere Motivation, weil er für uns gestorben ist und weil er uns das Leben gegeben hat. Und der Paulus schreibt das dann praktisch so. Praktisch, ich finde, wenn man das so liest, denkt man sich erstmal, was meint er eigentlich? Aber seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und das ist dieses Geheimnis, dass wir eigentlich schon bei Christus sind, geistlich gesehen, und unser alter Mensch tot ist. Und das ist quasi diese geistliche Ebene. Und die Lebenspraxis sieht halt manchmal anders aus, weil wir eben noch auf dieser Erde leben. Und wir sollen quasi praktisch das werden, was wir geistlich schon sind. Und Paulus sagt dann, wir sind geistlich quasi tot, also unser alter Mensch. Und praktisch sieht das so aus, dass wir, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierden und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsam. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt ab von euch Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Hier geht es quasi eigentlich um was Aktives, das wir tun können, um diesen Geist, das, was wir geistlich schon sind, hier auf Erden zu bauen. Das ist quasi Reich Gottes auf Erden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe mich hier eher auch bei diesen Dingen, dass ich mich jetzt noch nicht im Himmel hochjauchzend sehe. Ich läster auch, ich habe manchmal Zorn. Oder es kommen Worte aus dem Mund, die da eigentlich nicht hingehören. Und das ist dieses Spannungsbild, dass wir halt noch auf dieser Welt, in dieser Welt leben. Aber es ist nicht so, wie die Juden meinten, wir müssen das einhalten, um Gott zu gefallen. Sondern wenn wir diesen Status vor Gott haben, können wir aktiv das tun. Also das ist eher eine Folge aus unserem Status heraus. Aber es ist auch kein Selbstläufer, sondern wir müssen uns das immer wieder neu bewusst machen. Und das ist auch dieses Bild ausziehen, anziehen. Das machen wir jeden Morgen. Wir ziehen uns jeden Morgen neue Klamotten an. Und mit diesem Bild kann man das eigentlich auch verstehen, dass wir uns morgens darauf besinnen, das zu tun, was Gott möchte, dass wir offen sind auf Gottes Wirken. Und dann wird man ihn auch erfahren und man wird auch an bestimmten Stellen merken, oh, das war jetzt nicht so gut. Und dann müsste man eigentlich an den Punkt kommen, sich zu entschuldigen, sich zu vergeben. Und das wiederum macht die Gemeinschaft aus. Und das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinschaft, dass wir das können, dass wir offen miteinander umgehen, wenn da Verletzungen sind, die es immer geben wird, wenn Leute zusammenkommen, dass wir offen miteinander reden, dass wir uns vergeben können, dass wir ja wahre Freundschaft und wahre Gemeinschaft schaffen können. Und das gibt es sonst in keinem Verein, es gibt es in keiner Gemeinschaft, dass Jesus das für uns schon getan hat und wir unser Ich zurücknehmen können, um dem anderen zu vergeben. Und das macht uns frei, frei, Gott die Ehre dafür zu geben. Und beim Verwurzelt geht es eben um dieses Fundament, um Gottes Wort, um das, was er uns beigebracht hat. Und wir hatten ja solche Visionen rumgeschickt und zum Teil habt ihr ja geantwortet. Wer das noch nicht getan hat, kann das gerne tun. Das ist spannend. Das können wir auch dann in diese Predigtreihe mal einfügen. Worte von euch, was ihr damit verbindet. Dann macht es das alles lebendiger und ist nicht nur quasi von vorne gepredigt. Und mir hat jemand geschrieben, dass ihn das Verwurzelt am meisten spontan angesprochen hat. Das war eine Zeit, wo gerade der Salat ausgepflanzt wurde. Und dieses Bild der Wurzeln, die ganz fein noch sind, waren spannend, weil diese kleine Salatpflanze, diese feine Wurzeln brauchen erstmal Pflege. Sie brauchen Zeit. Man muss sich damit beschäftigen, man muss sie pflegen, gießen. Und das ist auch ein Bild, wie Menschen, die zum Glauben kommen, feine Wurzeln haben und wie die Gemeinschaft sich dann darum kümmert, dass diese Salatpflanze in dem Fall wachsen kann, aber im übertragenen Sinne, dass der Glaube wachsen kann, dass man ihn schützt vor äußeren Einflüssen und irgendwann, wenn die Wurzeln groß sind, wie bei einer Eiche beispielsweise, kann der Baum auch mal im Sturm alleine dastehen. Aber ist es eigentlich für einen Christen nie alleine unterwegs zu sein, weil wir einander brauchen, um ja füreinander da zu sein und genau gemeinsam mit an Gottes Seite zu stehen. Und diese Pflege kann im übertragenen Sinne eben ausmachen, dass wir zusammen Gottesdienste feiern, dass wir zusammen Hauskreise machen, dass wir uns gemeinsam Gedanken über Gottes Wort machen, was bedeutet das für uns, dass wir aber auch manchmal Kleinigkeiten Menschen überbringen, die Hilfe brauchen, dass wir einfach hintereinander stehen. Und das ist quasi diese perfekte Gemeinschaft, die sich Jesus wünscht für die Gemeinde und die natürlich eine große Aufgabe ist und die kein Selbstläufer ist. Wir lesen das durch alle Briefe heraus, dass die Gemeinden Probleme hatten, das zu leben. Aber wir haben eben auch diese Briefe als Beispiel, auf was wir uns besinnen können, um es besser zu machen. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir das können. Weil wir, und das ist der nächste Punkt, auch einen Auftrag haben, in seine Welt zu gehen. Und in diesem Wort sind wieder zwei wichtige Standpunkte. Es ist seine Welt. Das macht wieder die Autorität Gottes klar, dass sie nicht uns gehört, sondern dass wir sie eigentlich nur verwalten und dass er über allem steht. Er hat sie geschaffen und wir sollen verantwortungsvoll damit umgehen. Und was ist mit Welt gemeint? Welt ist in dem Fall gemeint, alle Menschen, die noch nicht dieses Geschenk Jesu angenommen haben, dass sie an unserem Leben eigentlich erkennen, an unserer Freude, die wir haben, wenn wir genauso leben, wie Jesus sich das wünscht, und darauf angesprochen werden, das auch zu wollen, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie frei werden aus ihren Bindungen, dass sie frei werden, manchmal auch, ja, es können verschiedene Dinge sein, Selbstwertgefühl, es können Bindungen sein mit Drogen oder andere Verirrungen. Und Jesus möchte diese Bindungen sprengen und er möchte uns neues Leben schenken. Und diese Freiheit sind wir berufen, auch weiter zu sagen. Und genau, es ist wie gesagt nicht so, wie die Juden das meinen, dass man gut sein muss, um Gott zu gefallen, sondern Jesus dreht das um und er möchte uns so annehmen, wie wir sind. Und da kann ich jeden nur einladen, dieses Geschenk anzunehmen und darauf gespannt zu sein, was Jesus mit einem vorhat. Bei mir war das am 18.06.2012, wo ich das für mich begriffen habe. Ich bin zwar in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber ich habe dann relativ schnell dieses Römer 8 Zitat immer für mich gesehen: Das Gute, was ich will, tue ich nicht, sondern das Schlechte, das ich nicht will, tue ich. Und wir hatten damals eine Gemeinde, die war 20 Kilometer ungefähr entfernt. Bei uns ist alles relativ katholisch geprägt gewesen am Bodensee. Und am Sonntag waren wir zwar in der Gemeinde, ich war auch in der Jungschar und was es halt für Kreise gab, aber in der Schule und sonst war ich eher anders unterwegs. Und mich hat das persönlich gestört, dass ich am Sonntag ja da in die Gemeinde gehe und unter der Woche schaffe ich es auch nicht, das zu leben. Und ich bin dann bis 14 noch mitgegangen, weil dann ist man in Deutschland religionsfrei, dann durfte ich zu Hause bleiben. Und dann habe ich erstmal so gelebt, wie ich mein, wie ein Leben sein soll und auszusehen hat. Und es hat dann ein bisschen gedauert. Ich bin dann auch ausgezogen, weil wenn die Eltern ein gewisses Wertebild haben und man selber komplett das dreht, streitet man sich eh fast nur und es hat dann auch wenig Sinn gemacht. Dann bin ich auch ausgezogen. Ich hatte mit meinem besten Freund damals eine WG und so weiter. Wir haben alles gemacht, was man in der Jugend halt so macht. Aber es hat halt immer was gefehlt. Und genau, es hat sich dann ergeben, dass ich 2012 meine Bibel, hier, das ist noch die erste, die habe ich mit 6 zur Einschulung bekommen. Die habe ich auf dem Dachboden wieder gefunden. Wir mussten die WG auflösen, ich musste wieder nach Hause ziehen. Und dann habe ich die vom Dachboden geholt und dann habe ich gelesen. Und da hat Gott mein Herz berührt und ich wollte wieder dazugehören. Was heißt wieder dazugehören? Ich wollte so leben, wie es Jesus gefällt. Und ich hatte damals, war ich sehr starker Raucher, das ist jetzt nur ein Beispiel, und ich wusste von mir aus, aber gut, ich wurde auch so geprägt, dass wenn man raucht, das nicht zusammenpasst mit dem christlichen Glauben. Heute sehe ich das ein bisschen anders, aber das war für mich ein Punkt. Und ich wusste, ich schaffe das nicht, selber aufzuhören. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht zum Glauben kommen, weil das Gott ja auch nicht gefallen würde. Und dann hat Jesus mir aber gezeigt, dass es eben nicht darum geht, was ich tue oder wie ich bin, um zu ihm zu kommen, sondern dass er mich so liebt, wie ich bin. Und ich habe dann damals mein Leben Jesus gegeben und seit diesem Moment habe ich nie wieder rauchen müssen. Also ich hatte seitdem gar kein Verlangen mehr, jemals wieder eine Zigarette anzufassen. Und das war für mich zum Beispiel so ein Wunder, wo Gott mich frei gemacht hat. Das war jetzt nicht meine Leistung. Und das ist eben das Geheimnis, dass Jesus uns liebt, dass wir ihn annehmen können und dass er was Besseres mit uns vorhat und ein anderes Leben mit uns leben will. Genau. Und wir wollen diese Vision füllen mit Leben. Wir wollen versuchen, sie als Gemeinde, aber auch jeder einzeln umzusetzen. Und ich freue mich auf die weiteren Predigten. Da werden wir tiefer auf diese Punkte noch eingehen. Heute war das ein grober Überblick über die einzelnen Punkte. Da sind aber noch viel tiefere Gedanken und Weisheiten hinter dieser Vision, die wir in der Bibel entdecken können. Eine Aussage war auch, ich glaube, für unsere Gemeinde ist diese Vision viel zu tiefgründig. Das glaube ich nicht. ich glaube, wir sind bereit für die Vision und ich freue mich drauf. Und ja, vielleicht noch kurz zwei Worte, warum es eine Vision, warum wir jetzt eine gemacht haben oder wofür das gut sein soll. Man kennt das mittlerweile auch aus den Unternehmen, dass sie irgendein Ziel haben, eine Unternehmensvision. Und es hilft uns einfach als Gemeinde, wenn wir einen gemeinsamen Nenner haben, worauf wir uns jetzt besinnen wollen, was jetzt unser Auftrag ist, was jetzt dran ist. Und genau deswegen kamen die Gedanken und deswegen haben wir ja diese Vision entwickelt. Und ich freue mich darauf, was Gott damit uns vorhat und wie wir quasi seinen Auftrag leben können. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon rede. Aber ich komme jetzt zum Ende. Mit Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich zu tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.